Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 194 vom 27. Mai 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und da baut sich die Laura gerade eine Kavität auf. Hallo Laura.
Hi, hallo.
Hast du den Begriff schon mal gehört? Kavität? Bestimmt als Geowissenschaftlerin, oder?
Nein. Aber ich hätte eine Vermutung, was es sein könnte. Ja, aber erzähl du lieber.
Ja, im Englischen auch Cave, ne? Die Höhle so. Also
Höhle,
es ist,
ja,
genau,
okay,
es
gut,
ist
dann
irgendwie,
hätte ich, ja,
irgendwie ein Hohlraum. Da wird es heute auf jeden Fall drum gehen. Und sicherlich auch um den Zusammenhang. Der Titel sagt ja schon, wo Würmer wohnen können. Ja, also der Zusammenhang Würmer-Hohlraum ist einer, der sich manchen Leuten möglicherweise gleich erschließt und anderen möglicherweise auch nicht. Laura, aber bevor wir zu diesem Thema kommen, haben wir beide ja demnächst ein tolles Abenteuer vor uns. Am 7. Juni sind wir beide in Berlin. Was machen wir denn da eigentlich?
Ja, wir sind da tatsächlich auf dem Umweltfestival in Berlin. Das ist direkt am Brandenburger Tor. Und da geht es dieses Jahr um das Thema ganz groß Böden. Und wir stehen da quasi in einer Ecke in einem Zelt, dem Eco-Mindspace sozusagen, und machen den Boden ein bisschen fühlbar und auch hörbar.
Boden fühlbar machen und Boden hörbar machen, das sind unsere Teilaktionen, kann man sagen. Und wir haben uns das inhaltlich ein bisschen aufgeteilt, stehen aber nah beieinander und unterstützen uns gegenseitig. Aber vielleicht kannst du schon mal ein bisschen anteasern. Dein Part ist ja quasi den Boden fühlbar machen. Was erwartet die Leute, wenn sie da zu uns kommen?
Na, dass sie sich auf jeden Fall ein bisschen die Hände dreckig machen müssen. Das heißt, Boden erstmal anfassen, denn jeder Bodenkunde weiß, man muss den Boden fühlen und vor allem auch sehen. Das heißt, Boden ertasten, verschiedene Bodentypen ertasten und dann vor allem auch noch ein paar Bodenfunktionen sichtbar machen. Ziemlich einfach. Das heißt, die Filterfunktion von dem Boden, Durchlässigkeiten, wie ein Boden reagiert und was vor allem ja mit unseren Böden passiert oder warum sie auch so wichtig in Bezug auf den Klimawandel sind. Zum Beispiel Benetzungshemmung, da werden wir ein paar kleinere Experimente zeigen, so kleine Experimentierstationen, wo die Leute, die vorbeikommen und mal ein bisschen Zeit und Lust haben, sich damit zu beschäftigen, selbst ein bisschen rumexperimentieren und austesten können, wie der Boden sich so verhält und was er für Eigenschaften hat, wie er sich anfühlt, wie er aussieht und den Boden auch ein bisschen zu charakterisieren.
Wow, also gut zusammengefasst, gut angeteased, Laura, habe ich gleich auch richtig Lust, mal bei dir vorbeizuschauen. Wir stehen ja direkt nebeneinander.
Wir stehen da ein paar Stunden nebeneinander, das ist richtig.
Ja, da müssen wir uns auch arrangieren und hoffentlich darf ich da auch mal den Boden fühlen. Bei mir ist es eher so, den Boden hörbar machen. Das heißt, wir werden natürlich etwas mitbringen, was wir gleich noch vorstellen. Ein akustisches Ensemble sozusagen verschiedener Böden aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland werden wir im Gepäck dabei haben. Und die Leute, die zur Teilaktion Boden hörbar machen kommen, ja, die können einfach in den Boden reinhören. Und dann ist es aber nicht damit getan, also nicht sozusagen plump davor stehen und einfach mal reinhören, sondern wir wollen natürlich auch von den Leuten wissen, was hört ihr da eigentlich? Wie interpretiert ihr das? Wie nehmt ihr das wahr? Wie klingt das für euch? Und was nehmt ihr so mit? Also da wird es auch die Gelegenheit geben, sozusagen der Nachwelt und der breiten Öffentlichkeit etwas über die eigenen Eindrücke zu hinterlassen. Das habe ich mir auch ganz fest vorgenommen. Und so stehen da zwei Aktionen nebeneinander. Ja, einmal den Boden fühlbar machen mit dem all dem, was Laura gerade angeteased hat, und den Boden hörbar machen. Und das findet im Rahmen vom Eco-Mindspace, hat Laura auch schon gesagt, am sowjetischen Ehrenmal in Berlin statt. Und zwar im Zeitraum von 11 bis 18 Uhr am 7. Juni. Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr zufällig in Berlin seid oder die Möglichkeit habt, dorthin zu fahren, dann ist das sicherlich ein Abstecher wert. Es gibt auch viel Merch und ihr könnt uns natürlich auch persönlich kennenlernen. Wir können schöne Fotos machen und so weiter und so fort. Am 7. Juni ist alles möglich.
Genau, und neben uns muss man auch sagen, gibt es auch sehr viele spannende Vorträge über das Thema Boden und ganz viele andere Mitmachaktionen auch. Da sind ja jetzt nicht nur wir, sondern da kann man wirklich einiges um das Thema Böden und Umwelt und Böden in Bezug auf Klimawandel und aktuelle Situation in Deutschland lernen und erfahren.
Richtig, richtig. Ist ja, glaube ich, das Oberthema auch Boden, du stehst drauf, ja.
Genau.
Vom Umweltfestival. Also das ist eine tolle.
Ich glaube, es gibt Vorträge über Entsiegelung und so weiter und so fort. Also es sind ja spannende Themen auch dabei, dass man da ein bisschen nah war. Landwirte erzählen auch was, oder ich glaube, ein Landwirt hat auch einen Talk, soweit ich das gesehen habe im Programm. Das Programm könnt ihr euch auch ansehen. Wir können euch das auch in den Shownotes verlinken, auf jeden Fall, die Seite. Oder verlinken euch die in den Shownotes, und da gibt es dann auch das Programm.
Richtig.
Wo ihr mal reinschauen könnt.
Richtig.
Aber kommt gerne vorbei.
Ja, also gut, dass du es gesagt hast.
Wenn ich es richtig verstanden habe, also wir nehmen dann auch da die sozusagen O-Tones so ein bisschen auf und veröffentlichen dann das dann als Folge, oder?
Ja, das ist noch nicht ganz raus. Das müssen wir nochmal mit den Veranstaltern klären. Aber vom Prinzip ist es so angedacht, ja. Also ihr sollt natürlich eure Eindrücke auch akustisch hinterlassen. Was hört ihr da am Boden? Und wir werden das dann sicherlich als kleinen Bonus gestalten oder den Veranstalterinnen zur Verfügung stellen. Ja, das geht auf jeden Fall nicht verschütt. Ist eine schöne Gelegenheit. Und gut, dass du es gesagt hast, Laura. Also ihr müsst nicht 6 Stunden bei uns am Stand stehen und mit uns. Und dann wird es ja irgendwann ein bisschen peinlich, wenn man sich alles gesagt hat. Dann steht man da 6 Stunden nebeneinander. Das nicht. Es gibt zahlreiche, umfangreiche, vielfältige andere Veranstaltungen, Workshops, Vorträge, Bühnenprogramm am Brandenburger Tor direkt. Also kommt doch gerne vorbei. Ja, und eine zweite Sache, die wir euch präsentieren möchten in dieser Folge, zu Beginn dieser Folge, ist die Soundmap der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben es schon lange angekündigt, jetzt ist es endlich Gewissheit und Wahrheit und Realität geworden. Die Soundmap der Bundesrepublik Deutschland ist online. Ihr könnt sie einsehen unter www.zollcast.de/soundmap. Und könnt euch ganz einfach mal durch das akustische Bodengebiet der Bundesrepublik Deutschland wühlen. Ganz egal, ob ihr in Berlin, in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen oder auch in Mecklenburg-Vorpommern sitzt. Die Soundmap hält für euch einiges bereit. Und ihr könnt einfach mal horchen, wie klingt denn der Boden so unter unseren Füßen. Und es stellt sich heraus, dass tatsächlich diese Bodenklänge von ganz vielfältigen Bodenorganismen erzeugt werden, die hier die Nutzerinnen und Nutzer der Bodenmikrofone für euch eingefangen haben und dann bereitwillig an mich übermittelt, sodass ich euch das zur Verfügung stellen kann. Und unsere Praktikantin Paula hat tatsächlich diese Daten dann nochmal gesichtet, sortiert und in diese Soundmap gebracht. Also da steckt eine ganze Menge Arbeit drin, und alle, die ein Bodenmikrofon über den Zollcast ausleihen in diesem Jahr, können sich auch weiterhin an der zusätzlichen Gestaltung dieser Soundmap beteiligen. Also so wie ich finde, ein ganz erstrebenswertes Ding und sicherlich für euch als Rezipientinnen und Rezipienten auch schön einfach mal zu hören, was die Bodenorganismen unter unseren Füßen akustisch so zu leisten imstande sind. Ja, und das ist eine gute Überleitung, Laura, tatsächlich, würde ich sagen, zum Thema der heutigen Wochen. Weil wir werden auf dem Umweltfestival natürlich viel über das Bodenleben lernen und zum Beispiel darüber, wie das Bodenleben klingt. Aber bei dir lernen die Leute zum Beispiel auch, wie das Bodenleben eigentlich die Bodenstruktur formt, beispielsweise auch die Bodenfarben mitgestaltet. Das kann man alles bei dir sehen. Und deswegen ist es für uns auch immer klug, sich mal etwas mit dem Bodenleben auseinanderzusetzen, mit seinen Eigenschaften, mit seinen Funktionen im Kontext vom Ökosystem Boden, sage ich mal, vom wichtigen Ökosystem Bestandteil Boden. Das haben wir im Zollcast schon an verschiedenen Stellen gemacht und machen das auch in dieser Folge. Wo Würmer wohnen können, ist heute der Titel von mir gewählt. Und es geht mal wieder um Regenwürmer, Laura. Und lass uns doch vielleicht mal zum Einstieg in das Thema noch mal ein bisschen brainstormen. Warum interessieren uns in der Bodenkunde Regenwürmer eigentlich so? Was können die? Was fällt dir spontan dazu ein?
Was sie können?
Ja.
Ja, die sind sehr wichtig für die Bodenstruktur zum Beispiel. Also sie durch ihre Ausscheidung modifizieren oder beeinflussen sie ja das Bodengefüge. Und aber auch durch ihre Gänge, also die bewegen sich ja im Boden fort, schaffen sie auch Hohlräume, durch die dann zum Beispiel das Wasser primär fließen kann. Also sie sorgen auch dafür, dass der Boden auch locker ist. Sozusagen nicht nur die Struktur an sich, sondern ja, dass dazu, ja, dass da viele Hohlräume entstehen, dass er nicht so verdichtet kompakt zusammengepresst ist, sondern dass da auch genug Platz dann für Wurzeln ist, für Wasser zum Durchfließen. Ja.
Super.
Noch etwas?
Ja, also das ist ein super Einstieg. Und da hast du jetzt schon ganz viel angesprochen, was Regenwürmer tatsächlich im Boden leisten. Kleine Side-Story. Ich habe ja in diesem Jahr die große Ehre, eine Moorbodenkartierung durchzuführen in Schleswig-Holstein. Und da werde ich noch einige Male drauf zurückkommen, weil mich solche Feldereignisse sehr prägen. Ja, und du hast jetzt auch schon gesagt, die Regenwürmer beeinflussen die Bodenstruktur. Und das habe ich in der vergangenen Woche, als ich dort im Gelände war, wirklich eigentlich an jedem Profil, was wir angelegt haben, gesehen. Ja? Wir haben immer erstmal einen Spatenstich gemacht, also wirklich so einfach einen Spatenriegel rausgestochen. Und man sieht hier in diesem Spatenstich dann die Regenwurmaktivität wirklich sehr, sehr deutlich. Bei Torfen, die wir da gebohrt haben, ist das schon eine Degradationserscheinung. Also wenn Torfe abgebaut, zersetzt werden sozusagen, dann werden Bodenorganismen dort aktiv, zum Beispiel Regenwürmer. Und dieses erste Stadium der Zersetzung nennt man Vererdung. Ja, das ist so ein historischer Begriff. Und der geschieht dadurch, dass die Regenwürmchen sich wohlfühlen in diesem abzubauenden Torfsubstrat und da schön drin rumschnurpseln, also das Pflanzenmaterial schön zersetzen. Und die sondern ja aber neben ihrem Kot auch gewisse schleimige Substanzen ab. Und wenn die sich dann permanent durch diesen zersetzten Torf durchbewegen, dann bilden sich da so kleine Kügelchen. Ja? Das rollt sich dann so zusammen. Der Regenwurm, der rollt sozusagen zwischen diesen ganzen Kügelchen durch. Und dadurch bildet sich an vielen Stellen ein richtig charakteristisches, lehrbuchmäßiges Krümelgefüge. Ja? Das nennt man dann Krümel. Kleine Krümelchen einfach, ja, die schön fluffig zusammenliegen, wo der Regenwurm wirklich gut durchkommt. Und da musste ich tatsächlich auch in der letzten Woche an den Regenwurm denken, weil die hast du auch in flagranti erwischt, Laura. Du glaubst es nicht. Du hebst da so einen Spatenriegel raus und dann liegen da auf dem Grund gleich mal 3, 4, 5, 6 Regenwürmer. Dieser ganze Boden ist durchzogen von ihnen. Unglaublich, ja. Ja, hast du schon mal in Torf gegraben?
Das überlege ich gerade. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass schon. Nee, ich glaube nicht.
Nee. Dann ich schick dir mal ein paar Fotos. Ich hab, glaub,
also ich war mit einer Schulklasse mal auf einem Moorgelände, da haben wir aber nur so versucht, Bohrkerne zu nehmen, was ja natürlich dann ein bisschen schwierig ist.
Ja.
Aber richtig torfig war das nicht. Es war ein altes Moor, also eines schon sehr trockenes.
Ja, wir haben übrigens auch Pferde gesehen. Das ist ja auch was dich immer sehr begeistert war. Ich kann es dir mal einfach kurz für den akustischen Effekt, kann ich es dir mal kurz zeigen. Müsstest du jetzt sehen. Dieses Krümelgefüge, ja. Das nimmst du dann hier in die Hand quasi. Und das ist so richtig schön locker, fluffig, viele kleine Krümel, mal etwas größere auch, ja.
Also ja, sowas habe ich schon mal gesehen. Das meinte ich ja auch mit den Ausscheidungen vorhin, genau.
Ja, ganz, ganz, ganz genau. Und das ist eben, ja, das sieht man dann auch im Riegel hier. Ich weiß nicht, ob man es einigermaßen erkennen kann, aber der obere Bereich ist relativ fest, ja. Und hier ist wirklich nur Krümelmasse im unteren Bereich, ja. Das ist
wie so bei einem Streuselkuchen, die Streusel obendrauf quasi, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau, oder beim Maulwurfkuchen macht man doch dann auch
oder das,
so
genau,
Krümel obendrauf, so ungefähr sieht das aus. Also wirklich wunderschön und da musste ich mit Tränen in den Augen halt auch an unsere Regenwürmer denken. Also wir haben jetzt schon viel gesagt, ich will vielleicht nochmal ein Schlagwort reinbringen. Regenwürmer sind Ökosystemingenieure. So werden sie häufig bezeichnet und das ist eine ganz zutreffende Bezeichnung, weil Regenwürmer eben durch ihre ganze Arbeit, und da hat Laura jetzt schon ganz viel gesagt, dieses Ökosystem im Boden tatsächlich prägen. Ja? Also die haben eine Zersetzungsleistung, die stellen Nährstoffe zur Verfügung. Ja? Die sogenannte Wurmlosung, also der Kot von Regenwürmern, ist angereichert mit essentiellen Pflanzennährstoffen, Stickstoff und Phosphor vor allem, aber auch Kohlenstoff. Und diese Nährstoffe sind dann in dieser Wurmlosung auch sofort pflanzenverfügbar. Ja, das ist eben so eine Leistung. Und wenn man sich diese Torflandschaften, aber auch Mineralböden und Waldböden mal anguckt und dieses Krümelgefüge findet, dann kriegt man einen kleinen Eindruck dafür, wie umfassend eigentlich diese Leistungen von Regenwürmern sind. Genau. Und deswegen ist es gut, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir diese Ökosystemleistungen von Regenwürmern sozusagen bewerten wollen, dann müssen wir ja auch feststellen, unter welchen Bedingungen können Regenwürmer eigentlich optimalerweise leben. Ja, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Laura, hast du da ein Gefühl für der Regenwurm, vielleicht im eigenen Garten oder aus der eigenen persönlichen Erfahrung? Wo fühlt denn der sich besonders wohl und vielleicht wo auch nicht?
Ich hätte jetzt gesagt, nicht zu trocken. Ansonsten, keine Ahnung, nee, finde die, also im Garten jetzt, dachte ich, sind die überall, aber wahrscheinlich nicht.
Shoutout an deinen Garten. Dann
also ich muss auch gestehen, ich bin echt, also das ist heute ein Thema, Pflanzen, Bodenlebewesen ist so mein völliges, wie nennt man das?
Das ist so Dead Zone bei dir, da hast du,
ja.
Da bist du nicht drin, umso besser, dass wir
drin. Nee, das fällt mir so schwer, da so eine Verbindung aufzubauen, deshalb, also man, natürlich hat man Regenwürmer schon gesehen in echt, aber das ist jetzt,
das ist was Neues.
Also ich hätte gesagt, wenn die im trockenen Boden, ich weiß halt, dass sie von den Vögeln gefressen werden, sonst wenn es dann aber sehr viel regnet, dass dann die Vögel kommen, die dann fressen, da im Boden rumpicken.
Ja, also es ist, du merkst, es ist für den Wurm ein ständiger Überlebenskampf, ja, es ist zu trocken, kommt da nicht klar, das ist auch vollkommen richtig, ja, also es ist ja nicht verkehrt. Regenwürmer brauchen eine gewisse Feuchtigkeit, die nehmen auch über ihre Haut die Bodenfeuchtigkeit auf und können nur in entsprechend auch feuchtem Boden existieren. Regenwürmer können da nicht existieren, wo ein Überschuss an Raubtieren, Hashtag Vögel, zu finden ist, ja. Das ist ja auch alles ganz richtig. Und aber genau mit dieser Frage, welche bodenphysikalischen Parameter gibt es denn eigentlich noch? Welche sind relevant tatsächlich für Regenwürmer? Und in welcher Ausprägung können Regenwürmer überhaupt existieren in Böden? Und zwar global betrachtet, ja, also jetzt nicht bezogen auf den einzelnen Garten, sondern auf die gesamte Landoberfläche der Erde. Das haben sich die Forscherinnen und Forscher der heutigen Studie, die ich präsentieren möchte, einfach mal gefragt und das versucht rauszuarbeiten. Die Studie ist erschienen am 21. Mai 2021 im Journal Communications Biology, also das ist von Nature, ein Journal, also relativ hoch aufgehangen und trägt den Titel Global Earthworm Distribution and Activity Windows Based on Soil Hydromechanical Constraints. Und ja, das sind drei Autorinnen und Autoren, Sue Arus, Samuel Bickel und Danny Orr, wenn ich das richtig sehe, aus dem Vereinigten Königreich. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir wollen es global einfach mal wissen. Wo können denn Regenwürmer sich überhaupt wohlfühlen und wo möglicherweise auch nicht? Und um das rauszufinden, haben sie jetzt kein klassisches Feldexperiment gemacht. Das wäre möglicherweise auch gar nicht so repräsentativ. Das müsste man ja dann auf allen Stellen der Erdoberfläche tun auch, ne? Sondern sie haben ein biophysikalisches Modell aufgesetzt. Die Grundidee dahinter ist, dass Regenwürmer ja nur unter bestimmten Bedingungen graben können, ja. Und das sind einfache physikalische Überlegungen an der Stelle, die wir da anstellen müssen. Und euch habe ich jetzt mal eingeblendet, die hier zuhören. Ach so, unsere Praktikantin Paula hört auch noch zu, deswegen rede ich mit Laura im Plural. Also dir / euch habe ich es mal eingeblendet im Paper. Das ist auch relativ gut illustriert, wie ich sagen würde. Wenn ein Regenwurm im Boden gräbt, dann hat er ja die Notwendigkeit, quasi diese Bodenpartikel beiseite zu schieben. Ja, da können wir uns drauf verständigen. Also am Anfang ist die Bodenmatrix mehr oder weniger geschlossen und durch Krafteinwirkung muss der Regenwurm beim Vorwärtsgraben sozusagen diese Bodenpartikel zur Seite schieben. Und das macht er mit seinem sogenannten Hydroskelett. Ja, also Regenwürmer haben ja kein Skelett so wie wir, sondern die sind mehr oder weniger flüssigkeitsgesättigt und deswegen bauen sie in ihrem Körper einen gewissen Druck auf. Das hat man auch schon mal gespürt, wenn man so einen Regenwurm leicht zwischen zwei Finger nimmt und der versucht, sich dann da wieder frei zu kämpfen. Dann entsteht so ein richtiger Druck, ja, und der pumpt sozusagen den eigenen Körper so ein bisschen auf. Das finde ich immer ziemlich abgefahren. Und das machen sie im Boden jedenfalls auch und die können da wirklich ordentlich was leisten. Nämlich die können bis zu 200 Kilopascal, also 200.000 Pascal an Druck erzeugen nach allen Seiten und darüber die Bodenpartikel zur Seite drücken. Jetzt muss ich mal gucken, Pascal Bar, wie viel das in Bar ist eigentlich. Was hat man gesagt? 200.000. 200.000. Ja, das sind immerhin 2 Bar, also 2 Atmosphärendrücke, ja, können die zur Seite, und das klingt jetzt nach nicht viel, aber wer schon mal seinen Fahrradreifen aufgepumpt hat auf 4 oder 5 Bar, so in diesem Größenbereich, der weiß eben, wie hart das ist. Und auch bei 2 Bar ist der Radreifen theoretisch schon fahrbar, macht das aber bitte nicht, ja. Also ein kleiner Regenwurm kann eben nach allen Seiten bis zu 2 Bar, also 200.000 Pascal aufbringen. Und das ist eben seine maximale Druckleistung, ja. Und deswegen können wir uns, glaube ich, darauf verständigen, dass Böden, die halt einen höheren mechanischen Widerstand haben, der also mit diesem Druck nicht bewältigt werden kann, die sind halt für Regenwürmer nicht grabbar, und da snackt sich dann halt der Vogel die weg, ja, weil sie nicht sich eingraben können, oder?
Ich dachte eher anders. Also ich dachte, dass sie vielleicht bei zu viel Wasser.
Ja, wir sind jetzt erstmal nur beim Druck. Wasser kommt gleich. Also wirklich dieser allseitige Druck, um die Bodenpartikel wegzuschieben. Wenn der Wurm halt, oder wenn die Bodenmatrix zu stark ist, sodass der Wurm mit diesem 200 Kilopascal Druck die Bodenpartikel nicht auseinanderdrücken kann, dann kann er ja nicht graben. Ja, also dann ist
ja, dann bleibt er an der Oberfläche irgendwie oder was.
Genau,
also oberflächlich.
Dann kommen die Birdies hier, wie bei Angry Birds sozusagen, und snacken den Wurm weg. Das heißt, Regenwurm kann da nicht existieren. Ne? Das ist der Zusammenhang. No?
Okay.
Okay. Genau, und das ist also ein wichtiger Zusammenhang. Das heißt, wir müssen rausfinden, welche Böden eigentlich vor dem Hintergrund dieses maximalen Drucks, den Regenwürmer aufbringen können, überhaupt für Regenwürmer grabbar sind. Ja, das ist die Ausgangsforschungsfrage, die sich die Forscherinnen und Forscher hier gestellt haben. Dafür haben sie Oberflächendaten vom ERA-5-Landmodell genutzt, die kombinieren einmal die Bodenart, würde man sagen, grob unterteilt in Fein- und Grobboden, ne, bei einer bestimmten Grenze. Und die kombinieren das auch mit Bodenfeuchtedaten. Ja, das ist dieses ERA-5-Landmodell. Ist vielleicht vergleichbar so ein bisschen mit Korean Land Cover, wer das kennt, für den europäischen Bereich, wo eben mit Fernerkundungsdaten viele Informationen zur Oberflächenvegetation bereitgestellt werden. So ähnlich funktioniert dieses ERA-5-Landmodell, aber halt bezogen auf Bodenfeuchte und Korngrößenzusammensetzung der Böden. Und dieses Modell hat man würde jetzt sagen, für kleinräumige Analysen eine relativ große Auflösung von etwa Kantenlängen von 10 Kilometer für so ein Raster, was die darstellen. Ja? Global betrachtet ist das nichts. Aber eben für kleinräumige Analysen ist das sicherlich eine ganze Menge. Ja? Und die Ergebnisse dieses Modells sieht man eigentlich auch in der Abbildung hier rechts. Ja? Also einmal bezogen auf den Bodenwassergehalt, unterteilt in trocken, ja, intermediär sozusagen und nass. Ja? Da sieht man schon auf der Erdkugel verteilt bestimmte Tendenzen, die man ja auch so erwarten würde, Laura. Ne? Also was weiß ich, Sahara, trocken eher, ja. Könnte man sich rauspicken. Und im Bereich des Regenwaldes auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise so Medium. Also da hat man eben auch bestimmte Trockenphasen, aber es ist in der Tendenz schon eher ein bisschen nass. Und ganz nass ist es eben so in der borealen Zone, würde ich mal sagen. Ne? Also nördliches Kanada und Sibirien. Ja? Und ganz andere Befunde haben wir eben, was die Bodentextur angeht, ne? Unterteilt in fein und grob. Boden, ja. Da sind die Muster ein bisschen anders. Man kann sich jetzt aber schon vorstellen, dass man das irgendwie miteinander verrechnen kann, um eben festzustellen, ist der Boden eigentlich für die Regenwürmer grabbar oder nicht? Ja, das ist eigentlich die Frage. Und da sieht man auch eine schöne Abbildung, nämlich ein Diagramm. Das ist der letzte Teil unten links quasi in der Abbildung 1, wo man dargestellt ist, eben dieser maximale Druck, den die Regenwürmer aufwenden können. Das ist eine gestrichelte Linie. Also oberhalb dieses Drucks können die Regenwürmer überhaupt nicht graben. Und man sieht dann hier eben für Feinboden und grob, die grobe Bodentextur entsprechende Linien, auf denen sich sozusagen die gedachten Regenwurmpunkte überhaupt abspielen können. Ja? Man sieht eben, Regenwürmer können erst existieren ab einer bestimmten Bodenfeuchte, sowohl in feinem Bodensubstrat als auch in grobem Bodensubstrat. Grobes Bodensubstrat muss in der Tendenz etwas feuchter sein als feines Bodensubstrat, damit das für Regenwürmer grabbar ist. Und es gibt aber auch Bereiche, die definitiv für Regenwürmer überhaupt nicht zugänglich sind. Ne? Und das ist eben viel zu trockener Boden. Zu trockener Boden ist starr, der ist fest, der ist so ein bisschen einzementiert. Ja? Und da genügt erstmal der Druck gar nicht für die Regenwürmer, um da reinzukommen. Ja, also so viel die Grundlagen dieses Modells, Laura. Ist das für dich schlüssig erklärt oder müssen wir noch mal ein bisschen reingehen?
Nee, das habe ich schon verstanden. Ich denke, das ist schon gut erklärt.
Mhm. Okay.
Also wir haben, ja, egal ob der Boden, die Bodenart fein oder eher grobkörnig ist, wenn der Boden trocken ist, ist das quasi für die Regenwürmer nicht. Sie können sich da nicht ausbreiten, nicht rumgraben und dann haben wir ja tatsächlich dieses, in der Abbildung ist ja beschrieben als Earthworm Limit, also quasi das Limit, ab wo sie nicht mehr sich gut ausbreiten können. Und tatsächlich ab einem Wassergehalt, so mittelmäßigen Wassergehalt tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ist es dann egal erstmal, ob der Boden grob oder feucht ist, da können sie sich gut ausbreiten. Und für den groben Boden ist ein bisschen größerer oder höherer Wassergehalt immer notwendig. Mhm. Oder bleibt der Wassergehalt immer weiter oben?
Ja, ganz genau. Ja, ja, das ist das Wesentliche, sage ich mal, zu diesem Modell. Man kann das eben anhand der Abbildungen sehr gut nachvollziehen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Abbildung. Das ist die Abbildung 2 direkt auf der nächsten Seite. Weil du als Geowissenschaftlerin, Laura, wirst jetzt natürlich sagen, das ist schon ein bisschen sehr rough, ja. Das ist schon ein bisschen hart rough, jetzt den Boden zu unterteilen hinsichtlich des Bodenwassergehalts in trocken, medium und nass, ja. Und dann auch die Bodenart zu unterteilen in fein und grob, ja.
Ja gut, also ist jetzt stark vereinfacht, ne?
Ja, es ist stark vereinfacht.
Also das muss man dazu natürlich schon sagen.
Ja, aber ich hab schon an deiner Reaktion gemerkt, okay, das ist schon ein bisschen zu einfach. Und diskutieren wir auch nachher nochmal. Aber so einfach haben sie sich dann doch nicht gemacht, weil sie haben eben noch zusätzliche Parameter definiert sozusagen, wo sie auch gesagt haben, okay, da ist es einfach auch logisch, dass diese Böden für Regenwürmer nicht gut zugänglich sind. Ja, und die will ich an der Stelle nur mal kurz absprechen. Das ist quasi in Abbildung 2b, die untere Weltkarte sozusagen dargestellt. Und zwar, das ist einmal, ich fange von unten an, das ist, wenn der Boden-pH-Wert kleiner als 4,5 ist. Also Böden, die einfach zu sauer sind, sind für Regenwürmer als Lebensraum auch nicht attraktiv. Und ich glaube, das können wir nachvollziehen. Ja, wir sehen hier vor allem im Amazonasgebiet, eben der Regenwald im Amazonasgebiet, aber auch bestimmte, ja, ich würde mal sagen, Torflandschaften so in Südskandinavien, die ganz einfach einen zu niedrigen pH-Wert haben, als dass sie für Regenwürmer noch in irgendeiner Art und Weise attraktiv sind. Die mittlere jährliche Temperatur spielt auch rein. Also genauso wie wir keine Frostbeulen sind, mögen es die Regenwürmer auch nicht, wenn es zu kalt ist. Also haben sie die mittlere jährliche Temperatur kleiner als 0 Grad Celsius eben auch als Kriterium dazu genommen. Einen zu hohen Sandgehalt. Ja, und das würde dich glücklich machen als Geowissenschaftlerin, Laura. Also Sandgehalt der Böden größer 80%. Ist möglicherweise auch nicht so attraktiv, weil dieser Sand ist zwar schön fluffig, aber erstens mal beim Graben hinterlässt er dann keine...
Ich wollte gerade sagen, der kann ja keine Hohlräume entstehen.
Ja.
Das bricht ja alles immer
genau
von sich zusammen dann wieder.
Ja, richtig, ne? Und das findet der Regenwurm nicht so cool. Und wenn er es cool finden würde, ist eben immer noch das Kriterium Bodenfeuchte. Ja? Also alles an Niederschlägen rauscht ja durch so einen sandigen Boden direkt durch. Dann hat der Regenwurm eben auch da nicht die Bodenfeuchte, die er eigentlich braucht. Ja? Also traditionell hier würde ich mal sagen im Bereich der Sahara, aber auch auf der arabischen Halbinsel beispielsweise ist das natürlich auch ein Thema. Und sie berechnen letztlich zeitliche Aktivitätsfenster für die Regenwürmer. Also im Jahreszeitverlauf sozusagen Aktivitätsfenster, wann Regenwürmer überhaupt aktiv sein können. Und im Kontext des Vermehrungszyklus, also die müssen sich paaren, die müssen dann Eier legen, die frisch geschlüpften Regenwürmer müssen auch erstmal heranwachsen, ist es auch nicht zielführend, wenn ich an irgendeinem Standort eben ein Aktivitätsfenster habe, was kleiner ist als 2 Monate. Das glaube ich denen einfach mal, die kennen sich mit Regenwürmern aus, ja, also Aktivitätsfenster kleiner 2 Monate im Jahr werden hier auch rausgerechnet. Ja? Und das ist entsprechend der 4. Faktor. Also ich fasse zusammen. Neben dem Bodenfeuchtegehalt, neben der Bodenart, auch speziell dem Sandanteil, größer 80%, neben der Aktivitätsperiode von Regenwürmern über das Jahr verteilt, der mittleren jährlichen Temperatur, haben sie auch den pH-Wert der Böden betrachtet, um eben zu berechnen, ist denn jetzt eigentlich, gibt's eigentlich Aktivitätsfenster für Regenwürmer und wenn ja, wie lang sind die, ne? Das ist alles das, was in dieses Modell reingeflossen ist. Ist das bis hierhin erstmal verständlich?
Ja, das ist verständlich.
Ja, okay.
Und so macht's auch, also so haben wir noch mal ein bisschen paar mehr Parameter und Eingrenzungen quasi für die Ausbreitung und den Lebensraum von Regenwürmern.
Ja, ganz genau. Und die Ergebnisse letztlich dieser Grabbarkeit sieht man dann auch in Abbildung 2 oben, ja? Also das ist sozusagen eine Darstellung erstmal dieses Limiting Pressures, also dieses limitierenden Drucks, der zu überwinden ist für die Regenwürmer, auch auf Grundlage aller genannter Faktoren, die wir gerade angesprochen haben. Da sehen wir eben schon, dass es eben global einfach Zonen gibt, die allein aufgrund ihrer bodenphysikalischen Beschaffenheit, also Bodenfeuchte und grob die Bodenart, ja, überhaupt nicht geeignet sind, als dass Regenwürmer dort existieren können. Jetzt siehst du schon die Augenbrauen hoch. Laura, dein Gesicht wirkt skeptisch. Du sagst natürlich nun ja, Christoph, die können ja hier bei Nature publizieren und in ihr Modell hineinwerfen, was sie wollen. Aber das ist doch alles komplett wertlos, ohne dass man es nicht mal validiert hat. Sagst du doch jetzt, oder? lacht sie nur. Ja, hat sie gesagt, eindeutig. Und das haben sie natürlich auch gemacht. Ja? Also die haben sich entsprechend einfach mal diese Regenwurmverteilungsdaten hergenommen, also ihre im Modell sozusagen berechneten Verteilwahrscheinlichkeiten für die Regenwürmer und haben das einfach mal versucht abzugleichen mit tatsächlichen Sichtungen von Regenwürmern, also aus namhaften Studien. Das ist zum Beispiel Abbott 1994. Das ist wohl eine sehr hoch aufgehängte Studie gewesen, die sich eben mit Regenwurm Abundanzen in Australien beschäftigt hat. Warst du ja auch mal zugange, Laura? Hast du in Australien mal einen Regenwurm gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Wo warst du nochmal? In Perth?
In Südaustralien, Adelaide.
Ja, Adelaide, das ist hier direkt im Süden so, an diesem Golf, ne? Irgendwo. Ja, und das sieht man hier auch in der Abbildung sehr schön. Also da, wo du warst, gibt's auch tatsächlich keine Regenwurmfunde, zumindest nicht aus diesem Paper Abbott 1994. Und auf diesem Kontinent haben sie eben eingezeichnet so eine Niederschlagslinie. Also die brauchen mindestens 400 mm Jahresniederschlag, um eben überhaupt diese Bodenfeuchte aufzubringen. Diese Linie ist dargestellt und man sieht eben, alles was östlich dieser Linie ist, ist sozusagen für Regenwürmer überhaupt zugänglich. Und es deckt sich sehr gut mit diesen Studienergebnissen von Abbott aus dem Jahr 1994. Ja, da können wir uns, glaube ich, drauf verstehen. Also diese ganzen orangenen Punkte, das sind tatsächlich dokumentierte Regenwurmfunde. Da gibt es noch eine Global Biodiversity Information Facility, kurz GBIF. Das sind die blauen Punkte, die hier dargestellt sind. Also das sind sozusagen auf dem australischen Kontinent alle namhaften, dokumentierten, nach Arten unterteilten Regenwurmfunde. Man sieht eben, die spielen sich tatsächlich jenseits dieser 400 mm pro Jahr Niederschlagslinie ab. Also genau wie im Modell prognostiziert. Es gibt ein paar wenige Ausreißer. Hier ist so ein orangener Punkt, der ein bisschen raussticht. Aber im Wesentlichen konzentrieren sich die Regenwurmfunde wirklich dort auch, wo das Modell tatsächlich sie auch prognostiziert. Ja, ich finde das ziemlich eingängig. Und ein weiterer Fund ist sozusagen, oder ein weiterer Abgleich ist erfolgt im Bereich der USA. Auch da wurde eine Studie rangezogen, eben von Hendricks und Bohlen aus dem Jahr 2002, die eben diese theoretische Regenwurmverteilung sozusagen auf dem nordamerikanischen Kontinent beschreibt. Und auch das wurde wieder mit diesen GBEF-Daten verschnitten. Ja, und hier gibt's auch ein paar Ausreißer, aber man sieht, das ist grob deckungsgleich, würde ich mal sagen. Ja? Also hier auch Daten ins Modell geschmissen, grob abgeglichen, jetzt am Beispiel Nordamerika und Australien, und gesagt, okay, das haut immerhin so einigermaßen hin. Ja? Und diese Validierung des Modells schlägt sich dann tatsächlich in der letzten Abbildung nieder, die wir einfach uns, glaube ich, zum Abschluss nochmal anschauen, dann ist es genug mit Abbildungen. Ich sage auch gleich noch was zur Gestaltung des Papers. Und hier ist vor allem interessant unten links, ja, also Abbildung 4c sozusagen, dieses Diagramm, was das Auftreten sozusagen von Regenwürmern über einen Verlauf von mehreren Jahren darstellt, also von 2002 bis 2008. Ja. Und wir sehen immer in schwarz, in diesen schwarzen Linien, das Regenwurmvorkommen in Individuenzahl pro Quadratmeter. Und wir sehen in rot aber dargestellt diesen theoretisch berechneten, aus dem Modell herausgefallenen maximalen Druck, ja, den die Regenwürmer überwinden können. Und man sieht hier sehr schön, wie ich finde, in dieser Abbildung, ich kann sie auch mal ein bisschen größer machen, dass sich eben diese Peaks immer genau abwechseln. Ja? Hm. Also hast du eine hohe Regenwurmzahl pro Quadratmeter, wie zum Beispiel gleich ja, im Jahr 2002 gerechnet, dann hast du einen entsprechend niedrigen zu überwindenden Druck. Wenn du einen Peak beim Druck hast, wie zum Beispiel ja so im letzten Quartal des Jahres 2003, dann hast du entsprechend ein niedriges Auftreten von Regenwürmern. Ja? Und ich finde das schon sehr eingängig. Oder der maximale Peak bei den Regenwürmern ist zum Beispiel ja, im Jahr 2006, mitten in 2006. Und auch da haben wir wirklich relativ niedrige zu überwindende Drücke der Bodenmatrix. Und hier sieht man eben sehr schön an diesen Berechnungsergebnissen des Modells, dass das Modell doch in der Lage ist, auch über eine gewisse Zeit, über mehrere Jahre verteilt, dieses Auftreten von Regenwürmern sozusagen ja, retrospektiv zu bewerten und damit auch möglicherweise in der Lage ist, das mit einer Zukunftsperspektive versehen zu tun. Ja, also im Kontext von Klimawandel kann das ja möglicherweise auch relevant werden. Also damit haben sie ihr Modell validiert und können eben sagen, okay, mit diesem relativ grob aufgelösten Raster ist es uns möglich, global betrachtet, Auftretenswahrscheinlichkeiten und vor allem Bedingungen zu definieren, unter denen Regenwürmer besonders gut arbeiten, besonders gut sich fortpflanzen, besonders gut leben können. Ja, das ist eigentlich die Kernaussage des Papers der heutigen Woche, Laura. Und jetzt kommst du. Was sagst du dazu?
Ja, das ist schon gut gemacht, finde ich. Und dass jetzt noch mehr und mehr Parameter hinzugezogen wurden, dass wirklich so gut klappt, dieses Modell. Also oder so gut aufeinander trifft, finde ich schon super, was bei mir die Frage aber trotzdem aufgeworfen hat für die Anwendbarkeit. Mhm. Geht es jetzt einfach nur darum, um das mal zu bestimmen, zu ermitteln, um zu zeigen, dort und dort können sie leben und dort wirklich nicht so gut? Das haben wir jetzt überprüft, weil das vorher noch nicht so bekannt war. Oder kann man daraus jetzt irgendwas mitnehmen noch?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich gebe dir mal einen Anlass, wozu das möglicherweise gut sein kann. Also einmal ist natürlich die Modellentwicklung ja an sich. Also was es bisher noch nicht gegeben hat, ist eben tatsächlich ein Modell, was die räumliche Verteilung von Regenwürmern mit bodenphysikalischen Parametern einherbringt. Oder in dem Fall ja sogar
zusammen abdeckt. Genau,
okay. Zusammen abdeckt. Ne? Also dieses Modell zu entwickeln. Jetzt sagst du natürlich auch wieder kritisch, das muss man sein in der Wissenschaft aus sich heraus, dein Gesicht ist wieder schmerzverzerrt, die Augenbrauen nach oben gezogen, du bist sehr kritisch.
Das stimmt ja nicht.
Du bist sehr kritisch heute in dieser Folge, aber ich
bin immer kritisch, oder nicht eigentlich?
Ja, das stimmt. Aber ich gehe da gern drauf ein, weil, ja, wir können uns vielleicht vorstellen, dass wir haben ja...
Also jetzt so halt als Nicht-Regenwurm-Expertin halt gefragt, weißt
ja.
du?
Ja, richtig. Und wir haben ja eingangs gesprochen über die ökosystemare Bedeutung von Regenwürmern. Mhm. Diese Klobeispiel, ne? Also einfach Nährstoffumschlagplatz Nummer eins, vorm Böden und so weiter und so fort. Und das spielt natürlich im Kontext des Klimawandels eine Rolle. Ja? Also all diese Bodeneigenschaften, die wir gerade besprochen haben, speziell die Bodenfeuchte, wird sich natürlich auch im Kontext des globalen Klimawandels erheblich verändern.
Das heißt, trocknen unsere Böden weiter aus, dann sterben auch die Regenwürmer weiter ab.
Ja, ganz genau. Und das ist eine
Sache. Das heißt, damit stirbt dann auch eine Nährstoffquelle für den Boden und quasi eine Gefüge stabilisierendes oder nicht stabilisierend, aber sondern so Gefüge beeinflussendes Instrument sozusagen der Regenwurm.
Ja, würde ich aber schon sagen, Gefüge stabilisierend, also letztlich den gesamten Boden stabilisierend, ja. Das würde ich schon sagen. Und das ist Gesetz, ja. Wer immer noch den globalen Klimawandel leugnet, hat hier, glaube ich, in diesem Podcast nichts verloren. Das ist, glaube ich, nicht unser Klientel. Aber wenn wir das akzeptieren, was wir tun sollten, dann müssen wir uns eben auch mit den Folgen vertraut machen. Und da ist es wichtig, eben mit Blick auf Arterhaltung, Artenvielfalt und so weiter, einfach auch für einzelne Arten im Fokus zu haben, wie wird sich denn vermutlich ihre Entwicklung im Kontext des Klimawandels abzeichnen? Ja, was passiert denn dann mit den großen Regenwurmvorkommen in Lauras Garten zum Beispiel, die so reichhaltig sind, dass sich Laura bis heute noch nie Gedanken drüber gemacht hat, wo die sich wohlfühlen, weil sie sich bei dir sehr wohlfühlen. Das ist ja super. Ja?
Nee, ich habe Ameisen sind ganz viel da. Regenwürmer.
Das nehme ich mir mal mit als Thema für die nächste Folge. Aber Regenwürmer.
Ja, kannst du mal machen. Ist schon.
Regenwürmer und Ameisen.
Überall.
Das ist so, das ist so bei dir das Thema. Okay, das nehmen wir mal mit. Genau, und Laura müsste aber auch wissen, wenn der Klimawandel in Oldenburg jetzt richtig reinhaut, irgendwann, was passiert denn dann mit ihrer Population? Und vor allem auch, wie kann sie denn gegensteuern? Ja, was könnte Laura denn zum Beispiel machen, um die Regenwürmer bei sich im Garten zu halten, weil die will man ja haben, die kämpfen ja möglicherweise auch gegen die Ameisen und dann gibt es da so Kriege und Helms Klamm und alles Mögliche. Da ist dann, vielleicht halten die Ameisen ein bisschen im Schach, weiß ich nicht, ja.
Könntest weiß ja ich so, auch nicht. Ja, vielleicht muss ich einfach ein paar Regenwürmer besorgen aus dem Wald.
Es gibt immer diese lustigen Geschichten, dass man quasi, um einen Schädling zu überwinden, einen neuen Schädling einsetzt und die sich dann gegenseitig bekämpfen. Dann hat man
ja gut, also da habe ich lieber Regenwürmer als Ameisen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, Funktion der Ameisen hatten wir jetzt auch noch nicht.
Das machen wir auch mal. Das ist auch spannend. Ne? Also Ameisen haben auch einen großen, die transportieren halt unheimlich viel Biomasse im Bereich ihres Baus. Aber das ist ein anderes Thema. Wir schweifen ab, genau. Aber Klimawandelszenarien abschätzen. Und wenn Laura das weiß im Kontext ihres eigenen Gartens, dann kann sie ja auch entsprechend gegensteuern. Und das gilt ja genauso für die Landwirtschaft, ja, für die Forstwirtschaft und so weiter. Also wenn man weiß, wie sich diese Populationen verhalten, dann kann man eben durch geeignetes Landmanagement entsprechend gegensteuern. Also Laura müsste in ihrem Garten, ich habe eine grobe Vorstellung von diesem Garten, also da steht ein Liegestuhl, es ist ganz viel grüne Wiese, ein Apfelbaum, du hast genau einen Apfelbaum, schätze ich mal, und ein Blumenbeet, oder? Wie sieht das da bei dir aus?
Nee, soll ich das sagen?
Ja, natürlich, wir wollen mehr über deinen Garten erfahren.
Der Garten ist nach Norden hin und er ist nicht sehr groß, das heißt, es ist eigentlich sehr feucht und sehr moosig, anstatt dass es da überhaupt viel Rasen ist. Dann ist Hecke drumherum, ich glaube, so eine Thuja-Hecke. Dann habe ich einen schönen Flieder, der da schön blüht, so einen kleinen Zwergflieder. Und dann diverse Hochbeete mit Kräutern, Salat, ein kleines Gemüsebeet, Johannisbeere, Rhabarber, Brombeere an den Rändern.
Was ist mit dem Liegestuhl?
Das Meer wächst hinten gar nicht. Und zwei Bambusse so in so Töpfen. Und eine Hollywood-Holz-Hollywood-Schaukel.
Ah, ich hab's gewusst, ja.
Liegestuhl, ja.
Ja, okay, alles klar.
Und Tisch.
Ja, okay. Ja. Jetzt wissen wir das auch, ja. Und du sagst gerade, der ist relativ feucht nach Norden ausgerichtet, aber du könntest dann entsprechend gegensteuern. Du könntest Bewässerungssysteme installieren, die eben die Bodenfeuchte hochhalten. Auf deine Kosten natürlich. Wasser wird auch immer teurer. Und
der ist ja nach Norden, der ist ja feucht da hinten.
Ja, aber das kann sich ja im Kontext des Klimawandels.
Also die Hollywood-Schaukel muss auf Hölzern stehen.
Ja, sonst echt?
Die hier rein. Ja, so, ja, ist ja auch ein bisschen sehr moorig. Ja, so Grundwasserstand ist ziemlich hoch.
Ja.
Ja.
Ja, aber
wenn es dann jetzt im Winter viel regnet, dann Bist du da, gehst du wie auf so einer Matratze quasi.
Ja, okay. Aber wie gesagt, das kann sich ja ändern im Kontext des Klimawandels. Ja, ich weiß nicht,
wie. Das kann sich ändern. Ändert sich ja auch schon im Sommer. Ja. Das merkt man ja.
Ja, richtig, genau. Da kannst du dich dann auf die Wiese legen, zum Beispiel. Ja? Genau. Und worauf ich aber hinaus wollte, Laura könnte dann durch geeignetes Management eingreifen. Genauso für Forstwissenschaften, für die Landwirtschaft, ja. Verringerung der Evapotranspiration ist ja immer also wie kann ich Vegetation so anlegen, dass möglichst wenig Bodenwasser in die Atmosphäre verloren geht, ja. Das sind ja alles dann so Anlässe, die man hervorkramen könnte, wenn man eben wüsste, okay, es geht mit dem Klimawandel in eine bestimmte Richtung. Und das kann dieses Modell eben auch leisten. Aber jetzt will ich das Modell nicht so über den Klee loben, weil wir haben ja auch Kritik tatsächlich an diesem Modell, Laura. Und da hast du ja gleich zu Anfang schon die Augenbrauen hochgezogen und schmerzverzerrt das Gesicht gestaltet, was die Auflösung angeht. 10 mal 10 Kilometer, ne? Ist jetzt nicht so berauschend, oder?
10 mal 10 Kilometer?
Mhm. Das ist die Auflösung dieses Modells, global betrachtet. Also das sind Raster, 10 mal 10 Kilometer.
Ich hätte jetzt im ersten Moment gedacht, das ist ja für global betrachtet schon ziemlich gut, schon ziemlich fein, aber ja, nein, scheinbar nicht, weiß ich nicht.
Ja, ne.
Bin jetzt nicht so eine Modelliererin, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Parameter, die wir da untersucht haben, innerhalb von wie viel 10 Kilometern ändern die sich so groß, weißt du?
Ja.
Deshalb dachte ich, das ist eigentlich schon gut aufgelöst.
Ja, okay.
Also kleiner ist natürlich immer besser, aber für ein global betrachtet finde ich das jetzt schon.
Ja, Es bleibt eine Skalenfrage einfach, ja. Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein für ein globales Modell. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen reingezoomt in diese Darstellung der Variabilität dieses Kontaktflächendrucks im Boden. Und das sieht schon, das ist ja eine ordentliche Schummerung. Also ich könnte jetzt hier
ich finde es schon gut, ja.
Genau. Also. Und es gibt aber sicherlich Leute, also vor allem Biologinnen und Biologen, die jetzt sagen so, nein, ich habe mich aber in meiner Doktorarbeit über das Vorkommen von Regenwürmern in kleinen Flusstälern beschäftigt. Ne? Und für die wäre das
nicht
ausreichend. Also es ist kein. Ne?
Kommt dann auf die Fragestellung drauf an. Aber ich finde, für diesen globalen Kontext und unter diesen hydromechanischen Parametern, was ja also die Betrachtung war, finde ich das, sind die Ergebnisse ziemlich gut.
Ja, okay. Also ich muss euch was sagen an der Stelle. Laura ist gar nicht so kritisch, wie ich das hier immer versuche darzustellen. Jetzt kommt es raus. Jetzt ist es so, Laura ist da unkritisch, aber ich nehm gern den kritischeren Part ein an der Stelle, weil diese Eingangsdaten, die sie verwendet haben, das schreiben sie auch selbst, die sind natürlich massiv geklettet. Ja? Und nochmal erinnernd an diese Abbildung, ja, Bodenwassergehalt zu unterteilen zwischen trocken, medium und nass, ja, das ist schon ein bisschen sehr rough.
Ja gut, ja, das ist sehr vereinfacht, ja.
Genau. Oder Bodenarten zwischen fein und grob zu unterteilen. Ne? Also da kann man noch viel mehr leisten. Ja? Und auch hier wieder die Skalenfrage. Global gesehen mag das gehen, das auch in 10 mal 10 Kilometer Raster aufzulösen und so weiter. Aber für kleinräumige Betrachtungen müsste man dieses Modell natürlich anpassen und mit regionalen Bodendaten füttern. Ja, da gibt es ja in Deutschland auch tolle regionale Bodendaten. Müsste die dann eben verwenden für eine weitere Modellierung. Da kann man das auch kleinräumig abbilden. Ne? Aber dafür ist einfach diese Modellierung nicht geeignet. Das muss man an der Stelle auch mal festhalten. Ja? Und ein letzter Kritikpunkt, den möchte ich einfach mal anmerken. Das schreiben sie auch selbst in ihrer Auswertung. Dieses Modell bildet vor allem so klimatische Tendenzen der mittleren Breiten ab. Und das ist so ein generelles Thema in der Klimamodellierung, dass jetzt für die südlichen Breiten beispielsweise, für die Äquatorialregion, bei solchen Modellierungen oft nicht ausreichende Daten vorhanden sind. Da hätten sie sich eben auch, also zum Beispiel zu Extremereignissen, Extremwetterereignissen, lokalen Verdichtungserscheinungen von Böden oder eben auch so einer kleinskaligen Feuchtedynamik. Sie haben das ja eben auch über gewisse Zeiträume modelliert, ja. Da fehlt es einfach in den mittleren und südlichen, in den südlichen Breiten fehlt es einfach an Daten. Und das ist natürlich aus so einer eurozentristischen Perspektive heraus auch immer zu kritisieren. Also wir können immer viel aus der europäischen Sichtweise modellieren und argumentieren und so, aber für viele Teile der Welt fehlen uns da einfach auch noch belastbare Daten. Ja. Aber das nur so meine kritische Auffassung dazu. Und das, was die Autorinnen und Autoren selbst schreiben, muss man auch mal erwähnen an der Stelle. Ja. Was bleibt, Laura, was würdest du sagen zur Illustration dieses Papers? Ich habe dir ja jetzt hier alle Abbildungen parallel gezeigt. Wie findest du die Illustration?
Also an sich gut, auf den ersten Blick viel. Das heißt, man muss sich kurz wirklich einen Moment Zeit nehmen und von links nach rechts, oben nach unten sich die Abbildung dann angucken, weil die Abbildungen bestehen halt aus Einzelabbildungen dann, also A, B, C, D. Und trotzdem aber so gestaltet, dass man sie dann auf Anhieb versteht mit auch der Unterschrift, ohne dass man groß den Text lesen muss.
Das sehe ich auch so. Die Abbildung, man muss sich erstmal reinfuchsen. Dieses Paper ist aber generell sehr abbildungslastig bei gerade mal 9 Seiten Umfang. Er hat mal ja, nicht ganz die Hälfte an Abbildungen dabei tatsächlich. Und diese Abbildungen helfen wirklich sehr beim Verständnis. Also diese Komposition der Abbildung mit Text kriegt von mir tatsächlich 0,8 Markus Dotterweich. Das ist was wir in der Qualität sonst nur bei Markus Dotterweich in noch leicht besserer Qualität finden. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Von daher Shoutout an die Autorinnen und Autoren für dieses tolle Paper. Laura, und bleiben bei dir jetzt erstmal noch Fragen offen. Hast du diesbezüglich Sorgen? Möchtest du vielleicht nochmal über deine Gartengestaltung reden oder wollen wir das Thema an der Stelle abschließen?
Nee, für mich ist das tatsächlich jetzt alles in Ordnung.
Okay, also wir haben jetzt gelernt quasi, wo Regenwürmer sich wohlfühlen. Hat viel mit Bodenparametern zu tun, vor allem mit der Bodenfeuchte. Global betrachtet spielt die wirklich eine herausragende Rolle. Aber natürlich auch mit der Textur, mit dem Boden-pH, auch mit der Atmosphärentemperatur und so weiter und so fort. Ja? Das ist das, was wir heute gelernt haben. Und ich hoffe, euch da draußen hat das etwas erleuchtet und ihr könnt euch jetzt etwas besser in die kleinen Würmchen hineinversetzen. Könnt ihr auch, wenn ihr, wie gesagt, zu uns an den Stand kommt am 7. Juni, könnt ihr sie zumindest hören. Und Laura hat bestimmt auch so eine Fühlkiste dabei, wo man ein bisschen so glitschig mal in Würmer reinfassen kann. Ich weiß es nicht, was Laura so vorbereitet, aber da werden wir uns.
Das wäre doch gemein, oder? Die kann ich doch gar nicht mitnehmen.
Also wie ich, Laura, also ganz ehrlich, du hast mich auch schon in die eine oder andere Falle gelockt. Und das würde ich dir zutrauen. Nein, wird ganz uneklig und eigentlich überwiegend interessant für euch. Und jetzt kann es natürlich sein, dass im Nachgang euch noch irgendwelche Fragen kommen. Sag, da hat er jetzt aber an der einen oder anderen Stelle was nicht sauber dargestellt, müsst ihr nochmal nachsteuern. Oder ihr habt vielleicht Ideen für ganz neue Folgen, dann wendet euch gerne an unsere E-Mail-Adresse info@zollkast.de. Wenn ihr sagt, das ist euch nicht niedrigschwellig genug, haben wir gerade tolle Unterstützung im Bereich Social Media, die Paula, die hier auch gerade zuhört. Und da könnt ihr euch zum Beispiel über Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn an uns wenden. Die Links zu diesen Socials findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert uns doch mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns auch in Zukunft noch mehr Regenwurm-Content zu verbreiten und die Menschen vielleicht auch damit anzustecken. Laura, wir machen jetzt Feierabend, würde ich sagen, an Pfingstmontag, oder? Ein bisschen.
Ich fahre ja gleich arbeiten.
Ich fahre gleich arbeiten. Oh, hey. Ja, dann du halt nicht.
Nee, ich halt nicht, danke.
Ich lege mich jetzt erstmal in den Liegestuhl. Herrlich.
Toll.
Ja, aber dir wünschen wir eine schöne Zeit, eine möglichst schöne, ruhige Zeit auf Arbeit. Das kann man, glaube ich,
sagen. Eine entspannte Schicht.
Genau. Dann war das Zollkast Folge 194 vom 27. Mai 2026. Und die Laura und der Christoph sagen Ahoi.
Tschüss.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.